Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.
Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkerinnen, Machern und Vordenkerinnen aus dem Herz der deutschen Wirtschaft und wollen vor allem wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Transformationsökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Und dieses Mal begrüßen wir euch hier aus der Maschinenraum Momentum, der ersten Konferenz von Familienunternehmen für Familienunternehmen. Und das mit Live-Publikum. Unsere heutigen Gäste sind Bonita Krupp und Wolfgang Krupp Junior vom Familienunternehmen Trigema. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, porträtiert Katja wie immer das Familienunternehmen Trigema in dem Was bisher geschah.
Was bisher geschah. Es sind die wilden 60er Jahre, als ein Mann in Köln seine Doktorarbeit abbricht, um die Nachfolge seines Vaters im Familienunternehmen auf der Schwäbischen Alb anzutreten. Der Name dieses Mannes: Wolfgang Krupp. 50 Jahre zuvor hatte sein Großvater in Burladingen eine Trikotwarenfabrik gegründet. Als der Enkel einsteigt, steht es nicht gut um das Unternehmen Trigema. Es ist zu breit aufgestellt und hoch verschuldet. Krupp besinnt sich auf die Ursprünge und konzentriert sich auf das, womit sein Großvater einst begonnen hatte: Textilien. Trigema fertigt von nun an zum Beispiel gebartigte T-Shirts für C&A, steigt ins Geschäft mit Tenniskleidung ein. Wenige Jahre später ist das Unternehmen schuldenfrei und Deutschlands größter Hersteller für Sport- und Freizeitkleidung. Wolfgang Krupp wird zu einem der bekanntesten Unternehmer des Landes. Mit einem sprechenden Affen tritt er in Werbespots vor der Tagesschau auf, sorgt immer wieder mit markigen Sprüchen für Aufsehen. Heute arbeiten rund 1200 Menschen für Trigema. Das Unternehmen produziert ausschließlich in Deutschland. Mehr als ein halbes Jahrhundert stand Wolfgang Krupp an der Spitze. Anfang des Jahres hat er Trigema an seine Kinder übergeben, Wolfgang Junior und Bonita Krupp. Was sie von ihrem Vater lernen können, was sie vielleicht ganz anders machen wollen, darüber sprechen sie jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Liebe Bonita, lieber Wolfgang, herzlich willkommen auf dem Maschinenraum Momentum und herzlich willkommen in unserem Podcast Alles neu.
Ja, vielen Dank für die Einladung heute.
Vielen Dank für die Einladung.
Ihr hört es am Beifall. Wir nehmen diese Podcast-Folge live von der Maschinenraum Momentum auf. Und deswegen ist der erste Teil des Podcasts, den ihr alle kennt, nämlich das fiktive Gespräch an der Maschinenraum Espresso Bar, jetzt noch ein bisschen fiktiver, weil wir sind gar nicht im Maschinenraum. Aber liebe Bonita, lieber Wolfgang, stellt euch einmal vor, ihr seid im Maschinenraum zu Besuch und trefft an der Maschinenraum Espresso Bar Robert Habeck. Die Personen haben wir uns nicht einfach so ausgedacht, sondern bei der diesjährigen Maschinenraum Momentum haben wir zum ersten Mal einen Politiker eingeladen, nämlich Robert Habeck. Stellt euch vor, ihr seht euch dort, ihr kommt ins Gespräch, vielleicht kennt ihr euch. Wie würdet ihr euch vorstellen und worüber würdet ihr sprechen? Vielleicht, Wolfgang, an dich die Frage als erstes.
Ja, wie würde ich mich vorstellen bei Robert Habeck? Ich würde mich irgendwie, wäre ich wahrscheinlich sehr kleinlaut und würde irgendwie sagen, ja gut, der notleidende Textilproduzent aus Baden-Württemberg. Und würde ihm einfach mal, würde ich hoffen auf ein spannendes Gespräch, das man sicherlich haben würde. Und einfach auch nochmal ihm weitergeben, dass man sagt, wir müssen einfach auch mehr für produzierende Unternehmen in der Wirtschaft tun. Das ist uns ganz wichtig, dafür stehen wir. Und ob man da nicht irgendwie auch ein paar Stellschrauben mal wieder drehen kann, damit das wieder ein bisschen einfacher wird. Also ich glaube, ich würde mich mit ihm gut verstehen.
Habt ihr ihn schon mal getroffen?
Nee, also ich habe ihn selbst noch nie getroffen, kenne ihn nicht.
Was wären denn die Stellschrauben? Was würdest du ihm denn ganz konkret mit auf den Weg geben? Oder wie so eine Hausaufgabe, die du ihm geben würdest, was würdest du dir wünschen?
Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir wieder, also sage ich mal, eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft weiterhin haben, aber dass wir gerade Unternehmen auch die Freiheit geben zu gestalten und das Unternehmertum und Familienunternehmen auch Spaß macht und da auch Dinge einfach umzusetzen zu gehen. Also ich sage mal, gerade Bürokratieabbau ist da, glaube ich, ganz wichtig, dass man gerade auch sagt, kleine mittelständische Unternehmen haben nicht immer Riesenvorschriften, Lieferkettengesetz etc. oder was auch immer alles kommt, um Dinge umzusetzen, sondern ich glaube, es muss Schnelligkeit gefördert werden und auch Verantwortung und die Werte. Und das ist wichtig, dass wir es zurückbekommen, sodass auch Unternehmertum wieder Spaß macht oder auch weiterhin Spaß macht und dass wir nicht dann am Ende sagen, irgendwie nicht mal mehr aus Kostengründen, sondern aus Bürokratiegründen, ich gehe in ein anderes Land. Ich glaube, das wäre fatal und das würde ich ihm einfach sagen, dass es an sich für die Politik extrem wichtig ist, dass wir eine gesunde Mittelstandswirtschaft auch haben und die muss gefördert werden.
Bonita, du bist selbst in die Politik gegangen. Du sitzt seit neuestem im Kreistag vom Zollernalbkreis. Was hat dich zu diesem Schritt bewogen? Warum engagierst du dich politisch?
Also ich wurde dieses Jahr reingewählt. Wir haben jetzt die erste Sitzung am kommenden Montag. Also ich weiß noch nicht genau, auf was ich mich eingelassen habe, aber ich bin gespannt. Es ist einfach wichtig, wir sind zwei Werken, mit unserem Hauptwerk und einem Nebenwerk eben im Zollernalbkreis tätig, haben dort über die Hälfte unserer Mitarbeiter. Das heißt, für uns ist es einfach auch wichtig, die Region attraktiv zu halten. Denn und für uns als Firma einfach auch dann Einblick zu bekommen, vielleicht, was sich da gerade tut. Und ich glaube, wir können auch als Wirtschaft nicht uns immer beschweren, wenn wir uns dann selbst nicht auch dafür in den Möglichkeiten, die wir haben, eben auch engagieren und vielleicht da auch versuchen, wirtschaftliche Themen eben mit in die regionale Politik einfließen zu lassen. Denn ich habe es jetzt auch wieder gemerkt im Kreistag, also ich bin eine der ganz, ganz wenigen, die nicht irgendwie Profi-Politik oder Bürgermeisterin oder Bürgermeister ist in dem Bereich. Ja, also ich glaube, und es sind ja wirklich die Themen, die einen tagtäglich betreffen, die sowohl die Wirtschaft als auch natürlich die Bevölkerung betreffen, die dort besprochen werden.
Mhm. Ihr seid dabei bei der Initiative Made in Germany, Made by Vielfalt. Die war in den letzten Tagen, Wochen ja sehr in den Schlagzeilen, unter anderem weil Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke sich dazu geäußert hat und hat gesagt, irgendwie er wünscht diesen Unternehmen schwere wirtschaftliche Turbulenzen und sie sollten einfach mal die Klappe halten, wenn es um Politik geht. Was ging in dir, Bonita, vor, als du diese Worte gehört oder gelesen hast?
Also ich konnte es zuerst gar nicht glauben, dass er das überhaupt gesagt hat, denn auch in Thüringen gibt es viele Familienunternehmen, die tagtäglich, sage ich mal, dort Arbeitsplätze schaffen, die Wirtschaft voranbringen im Land. Und ich denke, dem muss er auch wenn es da gewisse Meinungsverschiedenheiten natürlich gibt, sollte er da natürlich auch unterstützend sein. Es gibt bestimmt auch den einen oder anderen Wähler, den er da vielleicht verloren hat in dem Bereich. Ja, aber ich denke einfach, er muss ja einfach wissen, die Thüringen ist ja von der Wirtschaft abhängig und dann einen Teil so konkret auszugrenzen, sehr schwierig.
Was habt ihr für Reaktionen bekommen auf dieses Engagement?
Ja, also wir haben teils bekommen, wir haben sehr viele, gerade auf Social Media haben wir sehr viele positive Zuschriften auch dafür bekommen, haben aber auch E-Mails bekommen, die wirklich kritisch waren, wo es dann gehabt hat, wir hätten Blut an den Händen jetzt oder wir wären schuld an Solingen und solche Themen. Wo wir einfach sagen, wir haben diese Initiative unterstützt, weil wir von der Vielfalt in der Produktion leben. Wir haben über 30 Nationen bei uns beschäftigt auch und das ist schön zu sehen und wir arbeiten mit allen sehr gut zusammen. Nur gleichzeitig sagen wir auch, die Politik muss natürlich, wir sind auch daran arbeiten, muss daran arbeiten auch, dass wir schneller abschieben, die kriminell sind und nicht erst nach einer Tat wie Solingen dann zu sagen, okay, jetzt schicke ich ein Flugzeug nach Afghanistan, um zu zeigen, es geht. Es darf nicht erst so ein Event brauchen, um das zu machen, sondern das muss schneller passieren. Und das ist auch wieder, sage ich mal, unser Recht oder auch unsere Bürokratie da abschaffen, damit das eben schneller geht. Wir brauchen gute Immigration auch bei uns. Und das ist wichtig, dann können wir auch die Arbeitsplätze weiterhin hier schaffen und produzieren. Und da müssen wir die Guten behalten, aber die, die sich hier nicht an unser System anpassen, auch gleich schnell wieder abschieben. Und ich glaube, das ist, was wir sagen. Und wir stehen voll hinter der Kampagne, weil es uns wichtig ist, die Vielfalt zu unterstützen.
Jetzt engagierst du dich, Bonita, persönlich in der Politik. Ihr kommuniziert als Teil der Initiative, positioniert euch als Unternehmen. Habt ihr auch Aktivitäten mit euren Mitarbeitern, um über solche Themen zu sprechen?
Also direkte Aktivitäten in dem Bereich nicht. Was wir aber machen, ist natürlich, wir unterstützen mit Deutschkursen. Wir haben Wohnungsraum, den wir vor Ort schaffen. Nächste Woche werden unsere ersten Tiny-Häuser eingeweiht. Wir gucken natürlich, wir sind immer im engen Austausch. Wir haben natürlich vor Ort dann auch Mitarbeiter, die sich gegenseitig dann eben von der Sprache, von allem her unterstützen können. Also da haben wir schon so kleine Communities, wissen dann auch, wo man nachfragen muss, wo es wen man wo ansprechen kann. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da auch zeigen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben aus dem Ausland kommen, teilweise Geflüchtete, wir haben über 70 Geflüchtete bei uns aufgenommen, aber auch natürlich die gezielte Arbeitsmigration mit Arbeitsvisum aus dem Ausland, dass die sich eben auch im ländlichen Bereich auf der Schwäbischen Alb wohlfühlen. Da tun wir, also versuchen wir unser Bestes zu geben.
Man merkt, wie ihr Verantwortung übernimmt für eure Mitarbeiter, für die Gesellschaft, um auch in der Politik aktiv zu werden. Jetzt seid ihr die Nachfolge angetreten im Familienunternehmen und tragt dann auch die Verantwortung für die wirtschaftliche Gesundheit des Unternehmens. Wir haben ja ein Publikum hier sitzen, die haben auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und es gibt eine Frage vom Robert Höhner, die passt eigentlich ganz gut. Vielleicht an dich, Wolfgang, wenn du die Augen schließt und an Trigema in 20 Jahren denkst. Woran denkst du?
Also, gute Frage. An was denke ich, wenn ich die Augen schließe? Ich gehe mal von aus, ich würde mir wünschen, dass wir immer noch sagen können, wir produzieren Textilien. Aber ich glaube, unser Doing ist, dass wir uns Jahr zu Jahr anpassen müssen der Gegebenheiten, die es gibt. Und deswegen können wir nicht 20 Jahre vorausplanen. Klar, wir haben einen Plan. Wir haben auch eine Strategie, wo wir sagen, okay, so stellen wir es uns vor. Aber wir müssen schnell reagieren können und auch immer wieder, sage ich mal, umschwenken, wenn es mal nicht passt. Und wenn ich mir, sage ich mal, träumen könnte, von was ich in 20 Jahren sagen könnte, dann würde ich mir träumen und sagen, okay, Trigema produziert das ehrlichste Shirt, das es gibt und immer noch in Deutschland.
Trigema heute, wofür steht Trigema aus eurer Sicht?
Wir sind Produzent von Sport- und Freizeitkleidung. Und wir wollen diejenigen erreichen, die sich bewusst für Qualität, Nachhaltigkeit und Werte in ihrem Konsumverhalten entscheiden. Und wir wollen zeigen, dass eine Textilproduktion in Deutschland auch langfristig möglich ist.
Bundi, ihr seid einigen Monaten sozusagen ganz operativ im Unternehmen. Aber ich glaube, man konnte es auch in den Medien ein bisschen verfolgen. Ihr seid schon immer sehr nah dran gewesen am Unternehmen. Was ist jetzt anders in der neuen Rolle?
Also operativ sind wir schon seit über 10 Jahren im Unternehmen tätig. Das heißt, wir hatten bisher schon unsere Bereiche, die haben wir jetzt soweit auch übernommen. Aber das Einzige ist natürlich jetzt, dass wir jetzt diejenigen sind, auf denen schlussendlich die Endentscheidung lastet, ja, und auf denen auch die Verantwortung liegt. In der Vergangenheit haben wir auch viel mitgestalten können, schon mit unserem Vater. Und unsere Mutter ist natürlich auch immer dabei, aber wir haben, die Endentscheidung lag nicht bei uns, ja. Und jetzt wissen wir, okay, wenn wir jetzt was entscheiden, monetär, egal in welchem Rahmen, wir sind dafür verantwortlich. Und das war schon nochmal so ein kleines Umdenken oder auch so ein bisschen anders natürlich nochmal so komplett in der Verantwortung zu stehen, was wir natürlich in der Vergangenheit nicht hatten.
Jetzt haben wir hier viele andere Unternehmer und Unternehmerinnen und Mitarbeitende von Familienunternehmen im Publikum. Könnt ihr uns so ein bisschen mitnehmen, was vielleicht so die aktuellen Themen aus eurem Geschäftsmodell sind, wo ihr euch gerade den Kopf zerbrecht?
Ein Thema ist natürlich, was jetzt auch in meinem Bereich, dadurch, dass ich ja auch unter anderem für Personal verantwortlich bin, fällt, ist natürlich der Fachkräftemangel, der uns ja alle betrifft in jeglicher Branche. Und wir sind jetzt natürlich in einer Branche, die es ja so in Deutschland auch nicht mehr gibt. Das heißt, Nähen, die viele können sich ja gar nicht vorstellen, dass jede Naht, die Sie hier an Ihrem Shirt sehen, muss ja von Hand durch die Maschine geführt werden. Das heißt, wir haben über 52% Lohnanteil an unseren Produkten, weil da einfach so viel Arbeitsaufwand drin steckt. Und das muss aber natürlich auch qualitativ hochwertig gemacht werden. Das heißt, hier suchen wir natürlich immer händeringend nach vielen kräftigen Näherinnen und Nähern. Und da müssen wir jetzt mittlerweile natürlich auch, klar, wir haben auf einmal die Arbeitsmigration, die uns hilft, weil viele Geflüchtete einfach in den Bereichen gelernte Schneider waren, zum Beispiel in Syrien. Aleppo war eine große Textilregion. Aber wir müssen natürlich da auch im Bereich Digitalisierung nacharbeiten. Und da sind wir gerade an einigen Projekten dran.
Ich habe gesehen, dass ihr auch in ein Startup investiert habt oder mit einem Startup kooperiert oder euch beteiligt, ich weiß es gar nicht, könnt ihr gleich auflösen, was das Nähen automatisiert. Wolfgang, kannst du dazu was sagen?
Genau. Wir suchen gerade auch zum Thema Fachkräftemangel, ist natürlich auch eine Sache, dass wir die einfachen Arbeitsgänge auch automatisieren wollen, weil wir glauben, das ist wichtig für die Zukunft, auch die Produktion halten zu können. Und da sind wir an verschiedenen Projekten dran. Und eines ist, dass wir mit einem österreichischen Startup kooperieren mit denen eben zusammenarbeiten, dass wir in Hoffnung nächstes Jahr eben einen Automaten für die T-Shirt bekommen oder auch Teilautomaten für T-Shirts zu bekommen. Und da gehen wir natürlich gerne auch die verschiedenen, arbeiten wir gerne auch mit verschiedenen Startups zusammen, weil wir auch sagen, wenn, dann muss es sich in Deutschland als erstes lohnen, die Automation. Und da müssen wir vorne dran sein, weil wenn es jemand anderer vor uns hat oder viele andere vor uns haben, dann sind wir zu spät dran und dann kann es auch irgendwann zu spät sein.
Ich würde gerne noch mal auf das Thema Nachfolge kommen. Das war ja was, dieser ganze Prozess, der hat sehr unter den Augen der Öffentlichkeit stattgefunden. Also es war von einem Wettstreit zwischen euch beiden die Rede. Bonita, wie hast du das empfunden, diese Zeit?
Ja, also es war so, dass es, also diesen Wettstreit zwischen uns gab es nie. Ich glaube, sonst würden wir hier jetzt auch zusammen heute nicht sitzen. Sondern der wurde leider immer von gewissen Bereichen, auch von den Medien, immer so ein bisschen herbeigesehnt. Aber es gab ihn nicht. Und wir haben das, glaube ich, so im Hintergrund, haben wir uns da gar nicht so viel davon behelligen lassen, sondern sind unserem tagtäglichen Geschäft natürlich auch nachgegangen, um einfach die Firma weiterhin in ruhigen Bahnen zu lenken. Und haben einfach versucht, also unsere Einheit zu demonstrieren, die es damals eigentlich auch gab und heute auch immer noch gibt, obwohl unserer neuen Tätigkeit.
Jetzt ist es ja so, Wolfgang, du bist geschäftsführender Gesellschafter, du haftest persönlich und du bist Geschäftsführerin, Bonita. Und ich kann mich erinnern, euer Vater hat immer wieder diesen Satz gesagt, die Kinder sollen sich ein Leben lang lieben und nicht ein Leben lang streiten. Habt ihr das Gefühl, ihr habt in diesem Konstrukt, wie es jetzt ist, den Weg dahin gefunden, dass das Ziel eures Vaters erreicht wird?
Ja, also definitiv. Ich glaube, man muss es so sehen, es hat jetzt für uns mehr Sinn gemacht, dass wir jetzt auch beide Geschäftsführer sind. Wir waren ja auch beide lange in der Firma. Diese Konstellation funktioniert auch und meine Mutter ist ja auch Mitgesellschafterin.
Ja.
Das ist auch bei uns offen, dass wir sagen, das war auch aus steuerlichen Gründen einfach die sinnvolle Version, auch bei der Übergabe des Familienunternehmens. Und meine Schwester und ich, wir verstehen uns sehr gut, aber wir verstehen vollkommen das Prinzip unseres Vaters, dass er natürlich auch sagt, an sich langfristig ist es besser, wenn es wieder an eine Person übergeht, weil dann kann man diese Entscheidungen, auch wenn es dann wieder an die nächste Generation geht, eben einfacher treffen. Und das muss man sagen, wir hatten einen riesen Luxus bei dem Thema Übergabe, weil mein Vater war alleiniger Geschäftsführer und Inhaber. Und dann konnte er entscheiden, wie man es macht. Da mussten wir uns jetzt nicht mit verschiedensten Familienstämmen auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist nämlich eines der großen Risiken beim Familienunternehmen, dass es dann einmal zu breit wird und dann hat man in Anführungsstrichen keine Lust mehr, sich mit seinen Cousins, Cousinen oder Sonstiges auseinanderzusetzen. Und deswegen glauben wir fest an die Philosophie unseres Vaters. Zwischen meiner Schwester und mir ist das jetzt überhaupt kein Problem in unserer Generation. Nur wir müssen dann eben auch schauen, dass es in der nächsten Generation auch funktioniert. Und das ist dann wahrscheinlich wieder besser, dass es in eine Hand übergeht.
Euer Vater ist ja extrem bekannt. Also er ist ja sowas wie selbst eine Marke, eine Persönlichkeitsmarke, kann man vielleicht sagen. Wolfgang, wie tritt man in die Fußstapfen von so jemandem?
Ja, also wir können nur versuchen, die Fußstapfen ansatzweise zu füllen. Das, was mein Vater die letzten 50 Jahre gemacht hat oder auch immer noch macht, verdient meinen höchsten Respekt. Er hat eine Branche in einer Branche, die ausgestorben ist in Deutschland, gezeigt, dass eine Produktion trotzdem noch möglich ist. Und wir müssen einfach uns selber auch finden oder auch unseren eigenen Weg gehen. Und das ist uns auch ganz wichtig. Und wir können uns gar nicht messen mit meinem Vater. Das geht nicht, das wollen wir auch gar nicht. Er ist ein sehr großes Vorbild für uns, er ist unser Mentor und auch Berater. Und da müssen wir jetzt einfach versuchen, dass wir auch dann zeigen, dass wir vielleicht auch es können, das Unternehmen in die nächste Generation zu führen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Diese Übergabe, die wir jetzt hatten, das war ein kleiner Schritt. Also man muss mal ganz ehrlich sagen, mein Vater ist da nicht so kompliziert. Er hat gesagt, er gibt es an seine eigene Familie. Dann gibt es jetzt meine Schwester und ich. Ja, Bewerbungsverfahren war jetzt auch nicht so riesig. Ja, also ich habe jetzt nicht so eine riesen Auswahl gehabt. So, und dann hat er es uns eben jetzt verschenkt Anfang des Jahres. Das war jetzt nicht der komplexe Teil. Ja, das ist jetzt, ob diese Übergabe funktioniert hat, kann man erst meines Erachtens nach in 10 Jahren sagen. Wenn wir auch mal eine Krise durchgemacht haben, und das ist wichtig, ob wir es können oder nicht. Aktuell sind wir ins gemachte Nest gesetzt worden und dürfen jetzt hier das mal versuchen. Aber ob wir es können, wird sich erst noch zeigen.
Ja. Das beantwortet eine Frage von Andreas auch aus dem Publikum, wie schmerzhaft die Staffelübergabe war. Ich höre heraus, es war nicht schmerzhaft. Aber die Staffelübergabe hat stattgefunden. Jetzt seid ihr diejenigen, die Entscheidungen treffen können, die das Unternehmen formen und prägen. Gibt es was, was ihr vielleicht anders machen würdet, als euer Vater das in der Vergangenheit gemacht hat?
Wenn ich da kurz eine Sache dazu sagen kann, schmerzhaft, muss ich mal sagen. Also da wäre es ja fehl am Platz, wenn ich eine Firma geschenkt bekomme und das schmerzhaft ist, dann ist ja irgendwas falsch. Ja? Also so schlimm kann es ja nicht sein.
Vielleicht für den, der loslassen muss. Vielleicht ist es für die andere Seite schmerzhaft. So hätte ich die Frage
jetzt verstanden. Ach so, das war eher so die Frage. Das kann ich, also ich habe ja für uns schmerzhaft. Ja. Ja.
Ich hätte es auch eher auf euch bezogen, aber...
Ja. Ja gut, da muss man dazu sagen, ich glaube, das ist schon was. Aber deswegen, mein Vater ist ja nicht raus aus der Firma oder meine Eltern auch nicht. Ja. Wir haben das die letzten 10 Jahre alle zusammen gemacht und er ist jetzt immer noch involviert. Nur ich glaube auch, er merkt einfach, er ist ja auch 82 jetzt, dass er einfach sagt, okay, er kann es nicht mehr mit diesem vollen Elan machen, wie vielleicht noch vor 5 Jahren, 10 Jahren. Und dann hat er diese Übergabe gemacht, aber er ist immer noch ein Teil unserer Betriebsfamilie, unserer Familie. Wir machen das immer noch zusammen. Aber ja, für ihn ist es sicherlich was, war sein vollen Lebensinhalt. Es gab die Firma Trigema und seine kleine Familie. Ja, und das war sein Leben, ist sein Leben. Und das soll es auch weiterhin sein, solange es geht. Und deswegen, für ihn ist es sicherlich etwas schmerzhafter. Aber wir hoffen zumindest, dass es für ihn auch schön ist, dass er es in sichere Hände in die nächste Generation gegeben hat.
Vielleicht dann nochmal die Frage an dich, Bonita. Gibt es etwas, was ihr anders machen würdet, werdet, als euer Vater es vielleicht gemacht hat?
Also ich glaube, es ist so, jede Generation macht was anderes. Wenn man vorhin von meinem Urgroßvater gesprochen hat oder von meinem Großvater, also auch mein Vater macht es anders. Ja, das ist ja einfach altersbedingt. Das ist einfach, was die aktuelle Generation wünscht. Wir sind jetzt natürlich, haben natürlich den Bereich Social Media etc. noch weiter vorangetrieben. Es gibt ja immer wieder KI, Digitalisierung. Das sind Themen, die hat mein Vater auch schon früh an uns teilweise abgegeben, weil er gesagt hat, das ist nicht mehr meine Generation, die das vorantreiben soll. Deshalb glaube ich, gibt es da immer wieder gewisse Themen, die einfach jede Generation betrifft. Aber komplett anders zu machen, wäre natürlich auch, finde ich, für uns falsch, weil wir ja die letzten 10 Jahre schon mitgewirkt haben. Und wenn wir jetzt auf einmal sagen würden, okay, jetzt ab heute läuft alles anders, dann hätten wir ja die Weichen noch nicht richtig gestellt in den letzten Jahren. Und ich glaube, es ist ja auch immer besser, sage ich mal so, die langsame Transformation im Unternehmen zu haben, wie von heute auf morgen alles umzustellen. Mhm. Und wir müssen uns ja ständig anpassen als Unternehmen. Sei es, wie gesagt, die Vielseitigkeit unserer Mitarbeiter, Themen wie Nachhaltigkeit, die auf uns zukommen, sonstige Krisen, die auch immer einwirken von außen. Also da müssen wir uns ja ständig anpassen. Und ich glaube, da müssen wir uns ständig im Wandel befinden und können nicht sagen, wir machen jetzt heute was ganz anderes.
Ja. Das ist viel, was man auch hier auf der Maschinenraum Momentum hört. Es geht darum, Herkunft und Zukunft miteinander zu verbinden und die Familiengeschichte weiterzuschreiben. Es ist ein weiteres Kapitel, aber es ist ja eine Geschichte. Wolfgang, als du gerade die Augen geschlossen hattest und gesagt hast, wie du dir Trigema in 20 Jahren vorstellst, hast du sinngemäß, glaube ich, geantwortet, dass man das noch nicht so genau weiß, weil man sich immer anpassen muss und vielleicht auch ein bisschen agiler sein muss, als man es in der Vergangenheit vielleicht brauchte. Wie stellt ihr die Agilität in euren Unternehmen sicher? Was bedeutet das für euch?
Ich glaube, das haben wir immer schon gelebt, die Agilität in unserem Unternehmen. Bei uns waren immer schnelle Entscheidungen und aber auch immer auf Sicht fahren, immer was probieren und wenn es dann eben auch nicht funktioniert, dann wieder mal anders machen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Das haben wir mitgegeben bekommen von unserem Vater. Einfach, man muss immer ein gewisses Risiko eingehen, aber ein Risiko, das kalkulierbar ist. Und da hat er, glaube ich, auch gezeigt, dass er große Entscheidungen im Nachgang getroffen hat, egal ob er es immer wieder seine Kunden ausgetauscht hat, in Anführungsstrichen, oder ausgetauschen musste, ehrlicherweise. Und bis er dann mal eigene Stores gemacht hat oder dann jetzt auch den Online-Shop, sage ich mal, ausgebaut hat, der jetzt über 40% unseres Umsatzes auch macht. Und das sind, glaube ich, immer Entscheidungen, wo man sich anpassen muss. Und deswegen sage ich immer, wir können jetzt nicht sagen, was in 20 Jahren ist. Ja, unser Ziel ist es, unsere Produktion auszulasten. Und das müssen wir eben immer gucken, wie können wir das machen. Klar träume ich davon, dass wir irgendwie eine automatisierte Produktion irgendwann haben. Ob das stattfindet, wissen wir nicht. Wir machen da jetzt schon seit über 5 Jahren, sage ich mal, an Entwicklungsprojekten sind wir da Teil und so weiter. Das wird sich alles zeigen. Aber ich glaube, man muss im Unternehmen, und das haben wir auch, eine Agilität schaffen und jedem Mitarbeiter auch, dass es nicht zeigen, dass es nicht schlimm ist, dass man was versucht. Aber man muss eben kalkulierbar versuchen und dann eben auf Sicht fahren. Und das ist wichtig. Und diese Mentalität, die hat man uns schon immer eingeprägt und das funktioniert auch ganz gut.
Woher holt ihr euch diese Inspiration? Du sagst Forschungsprojekte, Automatisierung der Produktion. Arbeitet ihr mit externen Partnern zusammen, um dort Sachen auch auszuprobieren oder erarbeitet ihr euch das alles selbst?
Ja, also ich glaube, das ist so ein gewisses, man baut sich ein Netzwerk auf und Augen auf und dann einfach mal sagen, hey, ja, ich schreib den mal an, das mal an, ich versuche das mal. Das war jetzt zum Beispiel diese Kooperation mit dem österreichischen Startup, war eben, ich hatte einen Bekannten, der auch im Startup-Bereich, im Baubereich aber tätig ist, ja, der die irgendwie kennengelernt hat, weil die im gleichen Gebäude saßen oder sitzen, und hat dann eben gemeint, ja gut, das könnte für euch interessant sein. So, dann hat man sich das kurz mal angehört, macht man kurz einen Call und wenn es gut ist, dann geht's weiter und wenn nicht, nicht. Das sind, ich glaube, da muss man einfach auch Augen offen haben, und wir sind immer alles für offen für Ideen. Das hört man sich immer kurz an. Und die Textilindustrie in Deutschland ist nicht mehr so groß. Das ist einmal ein Nachteil, aber auch ein Vorteil für uns, dass wenn es was Textiles Interessantes gibt, kommt es immer irgendwann auf uns zu. Und das ist an sich wiederum ein Vorteil, obwohl ich sage, ich hätte auch gerne wiederum das Netzwerk, wo vielleicht ein bisschen mehr, ich sage immer, konkurrenzbelebtes Geschäft, wo man sich vielleicht gegenseitig so ein bisschen Konkurrenz macht, weil dann gehen die Entwicklungen vielleicht ein bisschen schneller.
Wir unterbrechen unsere Live-Podcast-Folge von der Maschinenraum Momentum ganz kurz, um euch unseren heutigen Werbepartner Asana vorzustellen. Asana bereitet uns heute gleich Doppelfreude, denn sie begleiten nicht nur diese Podcast-Folge, sondern sind auch Partner der Maschinenraum Momentum, der Konferenz von Familienunternehmen für Familienunternehmen. Gerade eben hat Asana auf der großen Bühne auf der Momentum mit dem Familienunternehmen Abus darüber gesprochen, wie man es schafft, den digitalen Arbeitsplatz auf ein neues Level zu heben. Und wie schafft Asana das denn generell, die Arbeit auf ein neues Level zu heben? Ganz einfach. Asana ist die führende Work-Management-Plattform, die Unternehmensziele direkt mit strategischen Initiativen und der täglichen Arbeit verbindet. Sie bietet eine einzigartige Lösung, um alle Aufgaben und alle Projekte transparent und effizient zu managen. Mehr zu Asana wie immer am Ende dieser Folge. Und jetzt zurück live in die Maschinenraum Momentum 2024 in das Gespräch mit Bonita und Wolfgang Krupp Junior.
Ich möchte doch einmal noch auf euren Vater kommen, und zwar zum Beispiel Thema Homeoffice. Das hat ja was mit Mitarbeiterführung zu tun. Da hat er ja eine sehr klare Meinung vielfach geäußert. Sieht er nicht so gerne. Wie steht ihr dazu zum Beispiel? Ist das was, wo ihr sagt, das handhaben wir anders?
Also auch es gab auch während der Zeit meines Vaters und auch jetzt immer mal wieder Homeoffice. Wir haben keine festen Regeln, aber man kann es bei Bedarf beantragen. Aber es ist so, diese Regel gilt, funktionieren einfach nur für 5% unserer Belegschaft, weil wir bei 1200 Mitarbeitern eben nur 40 Personen in der Verwaltung haben. Und auch da ist es natürlich schwierig, wenn ich Produktionsleiter bin, zu sagen, ich bin nicht vor Ort. Ja? Also deshalb betrifft es einfach nur einen marginalen Teil unserer Belegschaft. Und die meisten, weil die Nähmaschine nach Hause, die Färbemaschine nach Hause zu nehmen, das geht nicht. Als Verkäuferin muss ich vor Ort sein. Wir haben knapp 200 Verkäuferinnen, ja, deutschlandweit. Das heißt, da bin ich ja nah am Kunden, da muss ich da sein. Und deshalb war für uns einfach als produzierendes Unternehmen Homeoffice noch nie so ein Riesenthema.
Wir haben gerade zu Beginn der Podcastaufnahme die Anfänge des Unternehmens gesehen und auch was dazu gehört. Was jetzt nicht vorkam, war die Zeit zwischen 1933 und 1945. Ihr habt aber 2020 eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Wie kam es dazu? Was hat euch dazu veranlasst?
Gut, wir haben gemerkt, also die Zeitzeugen, es ist ja so, viele sind ja gar nicht mehr da. Und das war einfach immer so ein Fleck, den wir hatten in unserer Historie. Und dann haben wir gesagt, okay, jeder weiß, wir sind 1919, wurden wir gegründet. Irgendwas muss ja passiert sein in dieser Zeit. Und man wusste auch aus Erzählungen das eine oder andere. Und dann haben wir gesagt, wir wollen es jetzt eigentlich nochmal schlüssig aufarbeiten lassen. Ja.
Und haben euch die Ergebnisse überrascht? Weiß nicht, vielleicht magst du kurz erzählen, was jetzt die wesentlichen Ergebnisse waren?
Also die wesentlichen Ergebnisse waren, dass wir natürlich, aber das war uns schon auch bewusst, weil ich denke, viele Firmen, die es damals gab, haben in dem Bereich natürlich mitgewirkt. Ja, wir haben natürlich Unterwäsche für die Streitkräfte damals produziert. Wir hatten teilweise auch Zwangsarbeiter im Einsatz. Und nachdem es immer wieder so vage Themen auch gab, haben wir gesagt, wir lassen es voll aufarbeiten. Da kamen dann eben auch die Themen zum Schluss, die man jetzt alle einlesen kann. In der Studie wird alles abgehandelt.
Folgt für euch irgendetwas aus dieser Studie? Weil genau, es gab da ja schon eine Verstrickung, wie du selber gesagt hast.
Genau, wir haben eine Firma, wurde eben auch übernommen und die wurde auch aufgearbeitet. Da steht eben auch drin, was damals gezahlt wurde, was im Nachgang nochmal gezahlt wurde nach dem Krieg. Das haben wir alles aufgearbeitet. Aber es ist auch für uns war es wichtig, dass die Themen aufgearbeitet sind. Wir können es natürlich nicht beeinflussen, weil es schon so früh vor uns war.
Ja. Und das heißt, das ist für euch abgeschlossen. Das ist zum Beispiel diese Firma, von der du sprichst, da ist ja ein Preis gezahlt worden, der eher niedrig war. Ich glaube, dann ist nochmal Geld geflossen. Ist das jetzt, also seid ihr der Meinung, das ist angemessen oder beschäftigt ihr euch damit irgendwie weiter oder ist das abgeschlossen?
Also für uns ist das Thema jetzt auch nach der Aufarbeitung eigentlich abgeschlossen. Mhm.
Man merkt schon, wenn man so im Rampenlicht steht, dann sind viele unterschiedliche Dinge, die auf euch beide auch einprasseln, sei es über die Medien oder ne, aus der Industrie, Fachkräftemangel, Geschichte und so weiter und so fort. Wenn man euch jetzt beide nacheinander fragt, was sind die Sachen, die euch am meisten begeistern und Spaß machen, mit denen ihr euch dann vielleicht auch, es gibt ja nicht privat und beruflich bei euch, aber mit denen ihr euch wirklich gerne auch auseinandersetzt? Bonita?
Ja, also ich bin zum einen froh, dass wir natürlich einen Teil produzieren, mit dem man sich auch immer beschäftigen kann. Ja, also auch wenn ich sage, ich bin jetzt am Wochenende irgendwo shoppen oder egal, weltweit irgendwo unterwegs, dann kriegt man doch immer wieder Inspiration und denkt, okay, das wäre auch mal was für uns oder die Farbe oder der Schnitt. Also das ist für mich nie eine Last, sondern ich kann es ja dann eigentlich auch mit meinem Hobby verbinden, was ganz schön ist und dass es auch ein Produkt ist, was haptisch ist, was jeder versteht.
Mhm. Und bei dir, Wolfgang?
Ja, ich glaube, das Schönste ist einfach auch für mich immer mit unserer Betriebsfamilie da zusammenzuarbeiten, mit langjährigen Mitarbeitern und auch in einem kleinen Team dann einfach Dinge vorwärts zu bringen und die schnell vorwärts zu bringen und auch das Resultat zu sehen. Und dass wir eine Größe von der Firma haben, wo man das eben auch so machen kann und dann zusammen, egal mit verschiedensten Abteilungen, dann auch den Erfolg haben kann. Und gerade auch die, was meine Schwester sagt, das finde ich auch immer schön, einfach auch ein haptisches Produkt, dass man einfach sieht, okay, ich habe jetzt hier so und so viel T-Shirts versandt, das tut immer gut. Das ist aber schön dann zu sehen.
Jetzt hat man erst kürzlich erfahren, dass der Affe auch ein Update bekommt. Das war ganz kürzlich in den Medien. Wie kam es dazu,
Bonita? Gut. Wir mussten, also mein Vater hat ja schon angekündigt in dem Spot, der seit letztem Herbst läuft, dass wir uns eine neue Rolle für unseren Charlie überlegt haben. Und weil wir ja einfach auch, also aktuell war unser Vater immer noch Teil des Werbespots und da müssen wir uns jetzt natürlich weiterentwickeln. Mhm. Und da in dem Zug hat sich natürlich auch der Affe dann weiterentwickelt, weil wir müssen wissen, also der war ja Anfang der 90er immer noch ein echter Affe. Ja. Mhm. Mittlerweile darf man ja gar nicht mehr so richtig mit echten Tieren drehen, also in dem Bereich. Und dann haben wir schon 2018 zum ersten Mal den Affen digitalisiert und also mit CGI und jetzt ist er eben schon zum Teil jetzt dann mittlerweile mit KI erstellt und das entwickelt sich ja auch rasant weiter und da sind wir jetzt auch auf den Zug aufgesprungen und haben da eben die Möglichkeit, er ist jetzt nämlich nicht mehr nur Tagesschausprecher, sondern auch, er ist ja immer schon unser Testimonial, aber jetzt dann eben auch richtiger Influencer und kann dann eben auch verschiedene Outfits anhaben, in verschiedenen Situationen gezeigt werden. Also da ist man jetzt natürlich auch durch die Technik noch mal viel agiler und das wollten wir jetzt natürlich auch für uns nutzen.
Und tretet ihr in dem Spot dann auch auf mit dem Affen zusammen oder werden wir dann nur den Affen in neuen Outfits sehen?
Wie die Gestaltung des Affenspots genau aussehen wird, da möchte ich nicht zu viel verraten, aber ab Mitte Oktober weiß man da mehr. Wir haben heute aktuell hier in Berlin gedreht.
Ah, okay. Na, wir sind gespannt.
KI ist ja ein spannendes Thema, nicht nur, wenn man einen Affen stellen möchte. Wo setzt ihr KI oder in anderen Bereichen ein oder wo beschäftigt ihr euch, KI einzusetzen? Wolfgang?
Gut, bei uns, glaube ich, wird KI eine große Rolle spielen, schon allein im Designprozess startend, also von der Kleidung her, glaube ich, kann KI sehr viel machen, dass man einfach sagt, es kann schon Trends voraussagen, in Anführungsstrichen schon so ein bisschen, oder einfach auch Trends einem zeigen, die aktuell sind, in einem sehr detaillierten Maße. Das ist mal der erste Schritt dann in der Produktion, definitiv auch ein großer Punkt. Dort wird KI auch gerade in der Automation eine meines Erachtens nach sehr große Rolle spielen. Einfach von der Maschinensteuerung her, weil man muss immer sehen, warum ist eine, also wir reden gerade von der Näherei, warum ist das noch großteils Handarbeit? Weil es eben sehr viele Faktoren eine Maschine lernen muss, wie man das rein, wie man es einsetzt und die Hände in Anführungsstrichen nachmachen muss. Und ich glaube, da hat KI großes Potenzial. Und dann natürlich auch weiter im Thema Einteilungen in unsere Einzelhandelsgeschäfte, da wird oder spielt auch teilweise schon KI eine Rolle und natürlich jetzt auch im Werbespot. Also ich glaube, KI wird die komplette Strukturen ändern, wenn man sie positiv nutzt, auch im positiven Sinne oder sinnvoll nutzt im positiven Sinne. Also wir sehen da sehr hohes Potenzial, setzen es auch schon teilweise ein. Der erste große Schritt wird jetzt, wie gesagt, in unserem Werbekonzept sein, das großteils durch KI umgesetzt sein wird. Und ich glaube, da kann man sehr effizient, sehr gute Sachen mitmachen.
Und wie findet ihr da die Inspiration oder wie kommt ihr da auf neue Themen und Ideen, wo man es am besten einsetzen kann?
Gut, wir haben natürlich unsere Partner, die uns das dann auch empfehlen oder sagen, so geht es. Und wie gesagt, das, was ich vorher meinte, man muss alles Augen offen, Ohren offen, wo man einfach sagt, man sieht was und sagt, das versucht man auch. Und natürlich hat man auch ein textiles Netzwerk, wo einem das auch dann vorschlägt und sagt, das gibt es. Und klar haben wir auch in gewisser Weise manchmal Berater auch im Einsatz, die dann auch sagen, gut, da gibt es eine Neuigkeit, das kann man sich mal angucken. Und dann schauen wir uns das einfach mal kurz an. Und da ist so viel aktuell auf dem Markt auch. Und da beteilen wir das in Bereiche auf. Dann hört man sich das an, ist es gut, dann versuchen wir es weiter. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir uns nicht zu viele Fässer aufmachen, sondern uns auf ein paar Sachen konzentrieren. Wir können nicht immer der Erste im Markt bei was sein, sondern manche Dinge müssen ausgereift sein. Mhm. Und das muss man eben, haben wir Teams, wo das dann auch klar entscheiden, macht das jetzt schon Sinn oder beobachten wir es noch eine Weile und machen es dann in 3 Jahren. Also das ist so ein ganz einfacher Prozess. Man darf das gar nicht so kompliziert sehen, das ist jetzt riesen Marktrecherche, sondern man bekommt man es, was liest man, dann schreibt man mal kurz und da antwortet dann jeder schnell.
Wir kommen jetzt so langsam zum Ende des Podcasts und mit dem KI-Thema haben wir auch die Frage von Alex beantwortet. Alex hat aber noch eine zweite Frage gestellt. Vielleicht möchtet ihr die auch beantworten. Was bewegt euch abseits des Familienunternehmens Trigema? Bonita.
Abseits des Unternehmens, gut, das ist ja, also an sich ist das Unternehmen schon immer vollumfänglich in den Gedanken, aber also privater Natur oder insgesamt so, was uns insgesamt bewegt, ich denke, was...
Privater Natur.
Okay. ja, also ich denke, gut, ich weiß jetzt nicht, wo ich meine politischen Interessen einordnen soll, ob das jetzt eher privat ist oder auch mit dem Unternehmen zusammenhängt, vermutlich beides. Das ist natürlich ein spannendes Thema, was jetzt natürlich, wo ich auch meine Zeit einteilen musste jetzt. Ich muss auch sagen, mein Vater war nicht immer so dafür, dass ich diesen Weg jetzt noch zusätzlich eingeschlagen habe. Aber ich habe sehr große Unterstützung auch von meinem Bruder gehabt, der selber auch politisch interessiert ist. Und so konnten wir uns da ganz gut ergänzen. Und sonst privat, ja, ich reise viel und backe auch sehr gerne, weil das, finde ich, ist eine sehr gute Entspannungsmaßnahme.
Und du, Wolfgang?
Was beschäftigt mich privat? Also ich muss sagen, ich war gestern, das noch als kurze Geschichte, saß ich in der Sauna und da war ein amerikanischer Anwalt, pensionierter amerikanischer Anwalt, mit dem ich mich kurz unterhalten hatte. Und der hatte große Bedenken vor der Amerika-Wahl, ja, weil er nur gemeint hat, wenn Trump gewinnt, dann wird sich die Weltordnung komplett ändern. Das war jetzt für mich nicht komplett neu, aber das so ein bisschen aus amerikanischer erster Hand nochmal zu hören, war für mich schon so ein bisschen bedenklich. Und ich glaube, ich gucke mit großer Sorge in einem, aber auch mit Hoffnung auf die Amerika-Wahl, dass wir da einfach auch eine vernünftige Lösung finden, in der Hoffnung, dass wenn Trump gewinnt, also nicht, dass ich jetzt für Trump wäre, dass es doch nicht so schlimm wird. Also ich glaube, da das hat mir so die Bedenken gegeben und ja, das hat mich dann kurzfristig beschäftigt.
So, dann kommen wir jetzt zu unseren Abschlussfragen. Bonita, welches Buch hat dich zuletzt begeistert? Fällt dir da was ein, was du zuletzt gelesen hast?
Ja, und zwar habe ich das Buch von Jason Hickel gelesen, Weniger ist mehr. Ist jetzt nicht immer so das Buch, was man sich vielleicht gleich als Familienunternehmerin oder Familienunternehmer durchliest. Aber es ist schon so ein bisschen, man muss ja auch mal beide Seiten sehen. Ja, und auch die Kapitalismuskritik, denke ich, hat ja ihre Berechtigung. Gerade auch, wo wir ja in einer Branche sind, die ja auch zu sehr viel, sage ich mal, Umweltverschmutzung auch in dieser Welt sorgt. Und deshalb ist es da auch immer ganz gut, vielleicht so gewisse Themen auch kritisch zu hinterfragen. Und da fand ich das Buch sehr spannend.
Die letzte Frage stellen wir so jeden unserer Gäste. Jetzt weiß ich gar nicht, wen von euch ich adressieren soll. Die Frage ist, welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchtet ihr einmal geschrieben haben?
Ich glaube, wir wollen einmal das Kapitel schreiben, dass wir auch eine Textilproduktion in Deutschland in die 5. Generation gebracht haben. Ich glaube, dieses Kapitel würden wir sehr gerne schreiben.
Bonita, möchtest du noch was ergänzen?
Dem ist, denke ich, nichts hinzuzufügen. Das ist unser Ziel.
Dann vielen, vielen Dank für das offene und spannende Gespräch und auch die privaten Einblicke. Wir kriegen hier sehr viel Lob für eure Offenheit in dem Chat des Publikums. Vielen Dank und euch alles Gute für das Kapitel in eurem Familienunternehmensgeschichte Buch, was es noch zu schreiben gibt.
Vielen Dank für die Einladung und das nette Gespräch.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Das war also die Live-Podcast-Folge von der Maschinenraum Momentum 2024, der ersten Konferenz von Familienunternehmen mit Familienunternehmen. Mir persönlich hat es extrem viel Spaß gemacht, mit Bonita und Wolfgang über das Familienunternehmen Trigema zu sprechen, von dem man ja auch viel in der Presse lesen konnte. Ich war total gespannt zu hören, wie die beiden ihr Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten wollen und was sie ganz persönlich antreibt. Wenn ihr auch Vorschläge habt, mit wem wir in den nächsten Folgen sprechen sollten oder welche Themen wir aufnehmen sollten, dann schreibt uns gerne eine Mail an allesneu@maschinenraum.io oder kontaktiert uns oder mich bei LinkedIn. Wenn euch die Podcast-Folge gefällt, abonniert Alles Neu aus dem Maschinenraum bei Spotify oder Apple oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und ganz wichtig für uns, hinterlasst uns eine gute Bewertung, am liebsten 5 Sterne. Vielen, vielen Dank.
Alles Neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.
Und jetzt noch einmal zu unserem Werbepartner Asana. Wie bereits eingangs besprochen, war Asana heute als Partner der Maschinenraum Momentum, der ersten Konferenz von Familienunternehmen für Familienunternehmen, auf der Bühne. Gemeinsam mit ihrem Kunden, dem Familienunternehmen Abus, haben sie eindrucksvoll gezeigt, wie die Einführung der Work-Management-Plattform Asana den Automatisierungsgrad in den Arbeitsabläufen von HR, Facility Management, Marketing oder Produktion deutlich erhöht hat. Konkret bedeutet das, bei Abus, wie auch bei vielen anderen Mittelstandsunternehmen, die Asana eingeführt haben, Feedbackschleifen wurden verkürzt, manuelle Fehler eliminiert und Engpässe beseitigt. Der Mehrwert? Jeden Mitarbeiter effizienter machen. Denn mit Asana organisieren Unternehmen komplexe Projekte übersichtlich und verteilen Aufgaben klar an die jeweiligen Mitarbeiter. So können auch mehrere Abteilungen nahtlos zusammenarbeiten, was klar die Effizienz und die Produktivität in großen Organisationen steigert. Asana hilft dabei, Fristen einzuhalten und die Arbeit über Teams, Abteilungen, Business Units und der gesamten Firma besser zu koordinieren. So können sich die Teams auf ihre Kernkompetenz konzentrieren. Überzeugt euch selbst und besucht asana.com, buchstabiert man asana.com, und dort könnt ihr auch Asana sofort kostenlos testen.